all das kann krank machen. Die Stiftung Zukunft.li sieht darum, Wirtschaftswachstum darf kein Selbstzweck sein, sondern viel wichtiger ist es, dass die Wohlfahrt von der Bevölkerung gemehrt wird, so wie es auch in der Verfassung steht. Das gilt fürs Land, aber auch für die Liechtensteiner Gemeinden. Die stehen auch in der Verantwortung für die Wohlfahrt der Leute, die bei ihnen leben. Wie sie in den Gemeinden dieser Verantwortung gerecht werden oder auch nicht, das diskutiere ich heute mit dem Johannes Hasler. Er ist Vorsteher von Gampli Wendra. Herzlich willkommen. Ebenfalls begrüßen darf ich den Luis Hilti vom Verein 11, der in den 11 Liechtensteiner Gemeinden mit den Leuten zusammenkommt, die dort wohnen und wo sie gemeinsam ausloten, wie ihr Dorf, ihre Heimat, ihre Zukunft ausschauen könnte, damit man sich dort wohlfühlt oder eben damit die Lebensqualität stimmt. Der dritte Teilnehmer hier am Tisch ist der Thomas Lorenz. Er ist der Geschäftsführer von Stiftung Zukunft.li und Mitautor von der Studie Wirtschaftswachstum, Trilemma zwischen Wachstum, Umwelt und Lebensqualität. Ihnen allen danke fürs Mitmachen da und allen, die zulassen, willkommen. Ich bin der Sigvard Wohlwend. Herr Hasler, Sie sind der Vorsteher von Gemeinde Gampli Wendra. Da gibt es ein schönes Dorf am Estner Berg. Da gibt es Wesener, da gibt es Wälder, einen schicken Badesee. Wahrscheinlich der schickste überhaupt, vielleicht auch der teuerste überhaupt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Es gibt den Bender Kirchhügel, hübsch, historisch, und dann gibt es Bendra. Dort nehme ich wahr, viel Verkehr, viel Lärm, Bürohäuser, Industrie, am Abend nichts los. Einfach nichts wirklich, was Lebensqualität ausmacht. Ist bei euch in Gampli Wendra die Lebensqualität nicht sehr ungleich verteilt?
Ja, es gibt viele Faktoren, die die Lebensqualität beeinflussen. Wir haben jetzt gerade einige davon da gehört. Beispielsweise positive Aspekte wie der Badesee, der sehr gut angenommen wird und sehr für Lebensqualität im Dorf sorgt. Es gibt aber natürlich Bereiche wie der Verkehrs- und der Tramplanungsbereich, wo wir unerwünschte Entwicklungen gesehen haben in den letzten Jahrzehnten. Und gerade natürlich, jetzt, wenn man Verkehr redet, dann redet man immer von der Last als Verkehr. Das ist mir sehr bewusst und das kriege ich auch immer mit, wieder in Gesprächen mit Einwohnerinnen und Einwohnern und auch mit verschiedensten Sachen, die wir schon gemacht haben, erarbeitet haben. Mit der Kompass 2032 ist der Verkehr immer ein grosser Bereich davon gesehen. Was man sicher nicht vergessen darf, jetzt gerade wenn man das anschaut, Bendra hat eigentlich immer schon einen Durchgangsverkehr gehabt, schon 1870. Im Übrigen 1870 ist mehr als die Hälfte von der Zolleinnahmen, und trotzdem sind wir ja bei Österreich noch dabei gewesen, also der Verkehr, der Güterverkehr, der in die Schweiz gegangen ist, mehr als die Hälfte ist zu Bendra übergegangen. Und das zeigt, dass man dort zumal schon einen starken Durchgangsverkehr gehabt hat, im Verhältnis zu der heutigen Zeit. Und weiter ist es dann natürlich vor allem gegangen in den 70er Jahren, wo die grossen Strassenbauprojekte gekommen sind, wo man wirklich den Verkehr, darf man sagen, ins Zentrum gestellt hat. Also nicht das Leben, nicht das, was spielt bei den Einwohnern und Einwohnern, sondern wirklich der Verkehr ins Zentrum gestellt hat. Und das ist eigentlich heute noch das System, das dort vorliegt. Und was auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass gerade jetzt, wenn wir für Gampli Wendra reden, dann ist der Verkehr, den wir zu Wendra haben, nur ein Viertel Haus gemacht. Also nur ein Viertel ist von uns selber, von unseren rund 3000 Arbeitsplätzen und von den Einwohnerinnen und Einwohnern. Also wir haben sehr viel Verkehr von den anderen Gemeinden. Und mein Ziel, und ich glaube, das Ziel von uns allen ist es, dass wir eben dort, gerade jetzt in dem Bereich, den Verkehr zukünftig nur ins Zentrum stellen, sondern den Raum zur Nutzung für unsere Einwohnerinnen und Einwohner.
Das ist ja etwas, was wir vom Verein 11 machen, Luis Hilti, der Mensch ins Zentrum stellen. Also wie schaut so ein gutes Dorf, eine gute Heimat aus? Wie nimmt ihr die Situation Gampli Wendra wahr?
Ich muss vielleicht zuerst rahmend erklären, was wir machen oder was wir eben nicht machen. Also wir gehen eigentlich nicht vor, wie etwas aussehen sollte, oder wir studieren noch nicht selbst als Verein 11 darüber nach oder machen Zukunftsvisionen, sondern wir probieren eigentlich eine Plattform zu schaffen, wo man über die Zukunft nachdenken kann. Also wir probieren die Frage aus der Perspektive der Bevölkerung zu stellen und den Dialog möglich zu machen. Das heißt, meine Meinung ist in jedem Sinne egal, innerhalb vom Verein 11 oder der von meinem Kollegen von Toni Büchel. Aber wir spüren diese Frage natürlich nach, wenn ein Gottesdorf aussehen könnte oder ob es überhaupt ein Dorf ist. Wir haben zum Beispiel schon mal die Frage in den Raum geworfen, ob Schaar sich jetzt langsam zu einer Stadt entwickelt. Was zuerst auf wenig Gegenliebe gestoßen ist inzwischen, aber eigentlich angenommen ist als Narrative. Und die Frage ist natürlich, woher kommen wir als Gesellschaft und als Lebensraum und wohin wollen wir gehen? Und Liechtenstein ist in einer rasanten Entwicklung. Explodiert in vielerlei Hinsicht, auch im Wirtschaftswachstum, jetzt wenn man die letzten paar Jahrzehnte anschaut, auch räumlich, Aber was vielleicht fehlt, ist eine begleitende Idee, wohin wollen wir eigentlich gehen. Also wir können nur zurück, wir können nur ein beschauliches Dorf sein, wo jeder vor dem Haus auf dem Bänkli hockt und mit dem Nachbar schwätzt. Das kann man nur wiederherstellen. Wir sind auch viel zu klein, um in einer Stadt zu werden. Und jetzt ist die Frage, wie können wir im Zwischenbereich agieren? Wo gibt es vielleicht Schwerpunkte und was soll rauskommen? Und was wir jetzt vielleicht so... Es gibt sehr viele verschiedene Stimmen. Ich kann nicht sagen, zusammenfassend, die Bevölkerung von Lerzstammag folgendes A, B und C. Aber Stimmen, die doch laut sind und immer wieder gehen, ist, dass man sich eigentlich noch an einer intakten Dorfgemeinschaft sehnt. Also etwas, wo man als Nummer intakt wahrnimmt. Und eine intakte Dorfgemeinschaft hat sehr viel räumliche Dimensionen. Jetzt Bänkle ist so das Klischee, schon mal angesprochen. Natürlich baut man sich dann eine Garage und stellt das Auto davor, hätte aber gar nicht, dass ein Nachbar das Bänkle noch hat, wenn man mal vorbeiläuft. Da gibt es viel so kleine Paradoxie, aber trotzdem gibt es eine Welt.
Das sind ja romantische Ideen, die man hat, wie es sein müsste.
Genau, aber ich tät sie nicht abtun als jetzt nur naiv, sondern es sind echte Sehnsüchte und man kann auch echt darauf Reaktionen finden. Nur kann man nicht die gleichen Rezepte wie vor 100 Jahren anwenden, weil ihnen trotzdem so nicht ganz freiwillig angewendet worden sind. Logischerweise hat man nicht zurück. Und die Frage ist, wer kann man fürchten gehen? Jetzt in meiner Wahrnehmung, oder eurer Wahrnehmung vielleicht für die Bevölkerung, wo wir jetzt im Dialog sind damit, gibt es einfach ein grosses Manko, dass man wieder keinen Weg sieht, wie kommt man wieder zu dem intakten Raum, dass es vielleicht zu wenig Experiment gibt oder zu wenig Bereich, wo man wegkommt vom einfach Status quo, wo man einen Zonenplan hat und dann hast du ein paar Parzellen drauf und da kannst du ein Häuschen drauf bauen mit dem Grenzabstand und der Baum darfst du jetzt nach dem Nachbar pflanzen und so weiter und so fort. Das macht man für die weiteren Jahrzehnte mit kleinen Anpassungen. Und es führt einfach nicht dazu, dass man wieder zurück zu einer Gesellschaft kommt, wo man will. Und es unterstützt den Prozess so gerne.
Wie gehen wir das Kampagne ändern an? Eben, es gibt Probleme, wie jetzt der Louis Hilti gesagt hat, es gibt wenig Platz für Experimente. Oder anders gefragt, wie schaut ein Experiment für Bändern aus?
Bändern hat ein riesengroßes Potenzial, eine riesengroße Chance. Das habe ich schon mehrfach auch schon gesehen. Und dort ist es eben dazu notwendig, nochmal schnell, um eben nicht den Verkehr zukünftig ins Zentrum zu stellen, sondern den Raum für die Entwicklung. Und da sind wir bereits aktiv dran, in der letzten Legislatur mit dem Land zusammen, um zu schauen, wo ist der zukünftige Mobilitätskorridor. Irgendwo muss die Mobilität, egal jetzt welche Zukunft, stattfinden. Ich glaube, das ist uns allen bewusst und noch klar. Durch diese Verlagerung aber von Mobilitätskorridor klingt es uns eben, einen Raum zu schaffen, wir reden rund von 60.000 Quadratmeter, wo wir neu denken, neu gestalten können. Das ist sehr ein interessanter Prozess. Da haben wir dort zumal angestoßen aus dem Kompass 2032 mit der Bevölkerung, wo der Wunsch schon gesehen ist, dass man sich dem Gebiet raumplanerisch widmet. Also das Gebiet unter dem Kirchhöhl kann man sagen, wir nennen es im Projekt einfach die Unterbänder, dass man, weil es ja mehrere Gebiete betrifft. Und da sind wir konsequent dranbleiben und mit externen Partnern zusammen, mit dann eine Firma das angeschaut mit Raumplan, mit Freiraumgestalter und so weiter. Wir sind mit dem Land, haben auch Commodation ins Boot genommen und sind dann so gekommen, dass wir mit der Universität Liechtenstein einen sehr offenen Weg gewählt haben, wo wir gesagt haben, also out of the blue, sie sollen einmal überlegen, sich Gedanken machen, was könnten sie sich als Studenten, als vielleicht nicht mal da aufgewachsen, vorstellen, dem Gebiet. Und das haben wir dann, weil es schwierig ist, mit dem Thema, mit der Bevölkerung zu diskutieren oder einmal den ersten Schritt zu machen, haben wir den Anfang von dem Jahr in einer Präsentation vorgestellt der Bevölkerung, das ist sehr gut besucht gewesen. Man hat Modelle gesehen, man hat mögliche Visualisierungen gesehen, wie könnte es denn dort aussehen, also im Prinzip ein bisschen klustig machen, was alles möglich wäre, in Anführungszeichen, Schlusszeichen. Und haben dann aber nachher im zweiten Schritt einen Workshop gemacht mit der Bevölkerung, um eben zu erfahren, was will denn die Bevölkerung, was wünscht die Bevölkerung in Zukunft für einen Charakter, für eine Nutzung in dem Bereich. Und das ist sehr positiv rausgekommen und da bauen wir jetzt weiter drauf auf.
Und was möchte die Bevölkerung? Was ist dort rausgekommen?
Rausgekommen ist meiner Meinung nach zusammenfassend, dass man sich eine gewisse städtische Entwicklung wünscht, im Sinne gerade wenn es um Einkaufsmöglichkeiten geht. Wir haben bei uns jetzt in Gemeinde wenig Einkaufsmöglichkeiten. Das ist jetzt nicht etwas, wo noch jetzt von den Erwachsenen kommt, sondern es kommt auch von den Jugendlichen. Wir haben eine Jugendbeteiligungssaal. Das ist der meistgenannte Wunsch gesehen, dass einfach die Einkaufsmöglichkeiten fehlen. Aber auch gleichzeitig auch die Vernetzung zwischen Wohnen, Einkaufen, aber allenfalls auch arbeiten, wo im gleichen Raum stattfindet, aber eben gut angelegt. Also, dass ich beispielsweise in Zukunft vielleicht auch kein Auto mehr brauche, weil ich dort wohnen und dort arbeiten kann und dort einkaufen kann, wo ich verkehrstechnisch gut angebunden bin. Und nicht irgendwo mitten am Hang da, wo ich sagen muss, ich muss irgendetwas haben, ein Transportmittel, weil die Limobil fährt vielleicht am Abend nur, oder? Und so gibt es so eine riesen Chance natürlich in die Richtung.
Thomas Lorenz, Sie sind ja nicht nur Geschäftsführer von Stiftung Zukunft.li, sondern auch Bewohner. Oder nicht Bürger, glaube ich, sogar auf dem wohnen noch dort. Die Entwicklung, die jetzt euer Vorsteher da vorstellt, der Johannes Hasser, ist das etwas, was sinnvoll ist, aus der Perspektive von der Stiftung jetzt und auch als Bewohner?
Ja, also was ich schätze an Campris, nebst dem, dass ich, wie gesagt, immer schon dort gewohnt habe und die Gemeinde wirklich sehr lieb, ist der partizipative Prozess, der von der Gemeinde durchgeführt wird. Man holt die Meinungen ab. Klar, man muss sich bewusst sein, wenn man 50 Leute im Gemeindesaal drin haben, dann sind das 50 von 1800, oder? Aber so läuft halt nochmal Partizipation, die ist auch freiwillig. Was ich aber schon denke, ist, oder was ich einfach hoffe, oder, dass dann wirklich auch viel etwas daraus wird. Weil gerade auch in dieser Studie, die wir am Anfang angesprochen haben, haben wir ja mal aber auf Landesebene die Wirtschaftspolitik vom Land analysiert, oder? Und das ist gar nicht so einfach, wenn man mal so die politischen Programme von den letzten 20 Jahren anschaut. Da finde ich alle vier Jahre immer wieder die gleichen Sätze drinnen, oder? Und sie sind so unkonkret, dass sie am Schluss dann nicht messbar sind, quasi, oder? Ob denn die Ziele erreicht worden sind, man sieht nicht, ich will der Indikator so erreichen oder mit dieser Massnahme in die Richtung gehen. Und natürlich kann ein Strategiepapier, wie man es Kompass 32, kann ich Campris, muss jetzt nicht auf der Massnahmenebene drinnen sein. Und gleichwohl denke ich, zum wirklich zielgerichtet vorwärts gehen, fände ich es ganz toll, wenn auf der Gemeindeebene sich überlegt wird, wie messe ich denn die Wirkung von dem, was ich vorhabe. Jetzt holt man mal Vorstellungen ab und so weiter, aber was ist Lebensqualitätswirkung am Schluss vom Tag? Oder? Wie fühlen sich die Leute und was für Indikatoren kann ich das festmachen? Eigentlich, was so im Unternehmen wie klar ist, oder? Man hat seine Kennzahlen, die man erreichen will, oder langfristige Ziele, wo man nicht einfach an einem Projekt festmacht, sondern auch an dem, was hinten rauskommt. Fürs Land gesprochen, und da muss ich sagen,
ist ja, beim Land gibt es ja Indikatoren.
Genau, habe ich jetzt gerade sagen, oder? Ja, ist ja unser Vorschlag, genau, weil wir Leute sehen, dass wir sagen, Wachstum ist kein Selbstzweck, sondern Wachstum macht nur den Sinn, wenn es so die Lebensqualität fördert, erhöht, erhaltet, oder? Und wir messen aber das, und darum ist unser Ansatz so quasi die Nachhaltigkeitsindikatoren, wo wir messen, seit 12, 13 Jahren schon messen, dem Land zu nutzen als Instrumentarium, sagen, okay, wir haben die 4, 5 Nachhaltigkeitsindikatoren sind ganz maßgeblich für Lebensqualität, wir bilden Lebensqualität ab in Liechtenstein, sind heute aber auf Rot. Rot heißt, sie sind eben nicht auf nachhaltigem Weg und sind dann Rot, da sollten wir jetzt Grüne machen. Und wie kommen wir dorthin? Dann haben wir ja auch ein Instrumentarium und nicht einfach, ich sage, ich mache 4 Projekte und komme dorthin, oder? Und dann in 4 Jahren schreibe ich wieder die gleichen 4 Projekte. Das ist ein bisschen überspitzt gesehen. Aber so etwas wäre auf Gemeindeebene, finde ich, überlegenswert. Wie ist die Wirkung von Lebensqualität? Wie komme ich dorthin? Und vor allem, wie messe ich es? Wir lesen ja im Kompass 32 drin, oh, messbare Ziele, weil man sich setzt. Und ich glaube, das kann sich nicht nur an Realisierung von einzelnen Projekten abhandeln, sondern auch in einer langfristigen Wirkung einfach probieren zu messen, was erreicht wird.
Ja, das hat er vorher geknickt.
Also, ja, ich sehe es sehr ähnlich. Das Land hat ja 55 Indikatoren dort definiert. Ich denke jetzt aber gerade auch, natürlich, Kennzahlen sind immer gut und wichtig zu haben, möglichst viel, möglichst breit. Aber eigentlich, de facto, wissen wir, wo der Schuh drückt, oder? Also jetzt gerade, wenn wir den Indikator Mobilität anschauen, dann sind die Kennzahlen klar, oder? Dort steht ja beispielsweise drin, dass einer der Faktoren bei Mobilitätsmessung ist, der Motorisierungsgrad, oder? Und wenn ich jetzt nur unsere Gemeinde anschaue, in den letzten 10 Jahren pro Kopf PKWs haben einfach zugenommen, oder? Also, das ist bewusst und genau darum, dass, ist es ja eine Chance, wenn wir es eben schaffen, wenn wir Gebiet gemeinsam das so zu konsolidieren, dass eben die Mobilität nicht immer muss notwendig sein, weil der Laden am gleichen Ort ist, weil das Wohnen praktisch am gleichen Ort ist. 15 Minuten steht, wäre so ein Stichwort, wo momentan in Europa in grossem Munde ist, um eben genau die Mobilität da können anbrechen, weil was wir schon erkennen wollen, wenn es um Mobilität geht, die Wegstrecken, die wir zurücklegen, sind einfach länger geworden. Oder? Also man pendelt weiter, eine bessere Zugverbindung, eine bessere Busverbindung führt zu mehr Wegstrecken. Und ob es am Ende des Tages mehr Lebensqualität findet, die ein grosses Fragezeichen dahinter setzen. Und ich spüre dort schon das Bedürfnis bei den Einwohnern und Einwohnern, dass man eben dort wieder auf einen Schritt zurückgeht und das Gleiche, und das ist ja die Aussage von der Jugendlichen auch, ja, dass ich im Dorf selber auch die Möglichkeit habe, etwas zu basteln und nicht muss, was ich wohin gehen.
Dann habe ich einen Einwurf, und zwar in der Gemeinde Cambrai-Bendern, da sind ja enorm Arbeitsplätze geschaffen worden in den letzten Jahren. Das heisst, es gibt viel Pendlerverkehr, natürlich insbesondere auch aus der benachbarten Schweiz oder auch vom Österreich her, wo in die Banken, in das Bankenviertel dort herkommen, in die Dienstleistungsbetriebe, die dort sind. Wie viel Sinn macht es denn da noch, weitere Arbeitsplätze zu schaffen? Brauchen die Campriner und Bender noch weitere Arbeitsplätze im Dorf? Oder könnte man nicht mal sagen, du, das lange so, und dann können wir da allenfalls so über Zonen, Zonierungsmaßnahmen, was weiß ich, Gemeinsreglement, können wir doch sagen, du, das ist jetzt mal gut für den Moment.
Für mich ist es eine raumplanerische Frage, wo sollen Arbeitsplätze in unserem Land überhaupt sein? Und dort sehen wir natürlich, und das ist auch das Entwicklungskonzept, das ist ein Unterland, sehen wir mit Schaar, hat eben genau das eigentlich vor meiner Zeit im Übrigen schon als Vorsteher aufgezeigt, dass das Gebiet Bender natürlich sehr geeignet ist, weil es gut abgebunden ist, das Autobahnnetz, das höherrangige natürlich, und dass eben nicht Arbeitsplätze irgendwo in der Peripherie sollten stattfinden, sondern konsolidiert dort, wo sie eben gut vor Lage her sind. Und es geschieht dort im Zusammenhang immer wieder jetzt eine Verdichtung, aber jetzt gerade aktuell beispielsweise kann ich sagen, es ist jetzt kein Boden frei, wo jetzt gerade jetzt noch etwas könnte entstehen.
Luis Hilti?
Ja, also was ich spannend finde in der Diskussion, ist jetzt, dass wir uns auch wieder verlagern auf Inhalt von Raumplanung. Was ich eigentlich einen viel wichtigeren Aspekt finde, oder einen, der zumindest unterbelichtet wird, ist der ganze Prozess, den jetzt so die zwei Herren angesprochen haben. Die Mitwirkung in Raumplanung ist ein erheblicher Faktor ihrer Lebensqualität. Es ist zwar bei uns leichter so, dass man eigentlich sich gut vertreten fühlt und einen engen Draht zur Politik hat, aber, und das ist auch gut belegt durch das Leichterstein-Institut, bei Raumplanung ist es aber vielfach nicht so, oder bei der Dorfentwicklung. Es ist so, dass man eine gewisse Ohnmacht gegenüber der Situation und dem Lauf der Dinge hat und es gibt wirklich Gefäße, wo man da Einfluss nehmen kann. Und das ist natürlich ein gutes Beispiel, wenn man so einen Prozess einleitet, ist es ein wichtiger Teil von langfristiger Lebensqualität, wenn man sieht, ich bin da dabei gewesen, ich bin involviert gewesen, das, was rauskommt, habe ich nicht bestimmt, aber mitgesteuert als Bürger. Man darf nicht nur immer vom Resultat ausgehen und denken, da wir 7 Experten zusammen so haben, die sagen, mehr Grün ist besser, wir brauchen 30% Arbeitsplätze und 70% Wohnen oder was auch immer, sondern man muss wirklich aus dem Dialog mit der Bevölkerung rauskommend eine Welt schaffen und das dann als Zielbild wieder probieren, irgendwie einzufangen. Aber es geht dann nicht nur ums Zielbild, dass es gut ist, dass dort ein gutes Dorf rauskommt, wo ihr nicht geplant hat, sondern genau, dass ein Dorf aus einem Dialog für die Bevölkerung rauskommt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt für Lebensqualität, nicht nur das Resultat selber.
Also, dass man mitwirken hat können und nicht einfach sagt, das ist dieses Ergebnis.
Ja, dass Bürger eine Selbstwirksamkeit erfahren, ihre Raumentwicklung. Und ich glaube, es ist bei uns einfach nicht der Fall im Großen und Ganzen. Und es sind natürlich super Möglichkeiten, wenn man jetzt das anfängt.
Ich hätte sehr unterstützen. Wir haben noch ein paar Jahre eine Studie zur Raumentwicklung in Liechtenstein gemacht. Auch Haupterkenntnis ist einfach, weil das Thema dermaßen breit tangiert, quasi fast jeder tangiert, ist es nicht nur eine Frage von Lebensqualität, dass man mitwirken darf in dem Prozess, sondern auch eine Frage von politischer Durchsetzbarkeit von diesen Massnahmen. Und dort sind wir ja auch schon auf der Brust, muss man ja schon sagen, oder? Verkehrsbereich, wo ein Teil vor allem Entwicklung ist, oder das Ziel von Verdichtung nach hinten, zum Beispiel jetzt aufgezogen, 1997 hat unsere Regierung verkehrspolitische Ziele gesetzt. Also die verkehrspolitischen Ziele könntest du heute noch genauso herschreiben, wie man es gemacht hat, weil eigentlich Kosten davon erreicht worden ist. Oder wenn ich vom Ziel Verdichtung nach innen, wo das Land immer postuliert, auch bei uns in der Gemeinde, als Ziel da steht, wenn ich dann frage, was ist denn genau damit gemeint, dann ist eine schwierige Antwort zu bekommen von den Wahlleuten. Was machen wir jetzt mit dem? Was sind für Massnahmen, wo wir für Innenverdichtung jetzt ganz konkret umsetzen will, dass wir zeitliches Länder schützen. Also da geht es mir wieder ein bisschen darum, zu sagen, es kann nicht nur an der Absicht oder an der Projekte sich, kann nicht dort enden, oder, sondern wir müssen Wirkung messen.
Eben, also der Schlüsselkreis, man muss dort auch messen, erreichen wir das, was wir wollen, und machen nicht nur plakativ und sagen, wir haben ein Ziel, aber wie wir es erreichen wollen und ob wir es erreichen, das messen wir erst gar nicht.
Also es passiert kaum, oder? Es kaum, respektive dort, wo die Messung passiert, wird sie fast nicht wahrgenommen.
Oder? Ja, gut, ich muss ja in 4 Jahren wieder gewählt werden, also will ich mich nicht irgendwo behaften
lassen. Es ist wahrscheinlich ein Stockwitz-Thema, oder? Darum sage ich so, auf Landesebene sind Regierungsprogramme, sind nicht wirklich Programme, wo ich sage, okay, ich schaue mal in 4 Jahren, ob es passiert ist.
Das mit dem Verkehr, wo Sie, Herr Lorenz, angesprochen haben, ist wirklich extrem, wenn man sich so anschaut. 1997 hat man klare Aussagen gemacht von der Regierung und man könnte es wirklich heute 1:1 hernehmen und man merkt, dass sie sind genau gleich aktuell. Als Beispiel heißt es ja dort die Verkehrsmittel müssen besser ausgenutzt werden, insbesondere muss vermieden werden, dass PKWs mit nur einer Person besetzt sind. Also ich glaube, es würde heute jeder unterschreiben, dass genau das gleiche immer noch vorherrschend ist. Vielleicht, wir haben vorher ein paar Mal jetzt den Verkehr ins Maul genommen, wo ja eine von diesen Faktoren ist, die negativ beeinflusst. Und ich glaube, dort würde es auch wertvoll sein, um mal ein bisschen auseinanderzubeineln, ja, was heißt denn der Verkehr? Wir haben den Fußverkehr, oder? Der Fußverkehr, der wahrscheinlich gesundheitsfördernd ist, gegangen zu den Fuß, wenn er nicht immer tatsächlich an einer vollbefahrenen Strasse stattfindet. Wir haben den Radverkehr, der auch gesundheitsfördernd ist, der wahrscheinlich auch nicht das ist, was uns Lebensqualität nimmt. Wir haben die ÖV, bei uns hauptsächlich der Bus. Ich gehe nicht davon aus, dass es der Faktor ist, der uns Lebensqualität nimmt. Und wir haben dann eben den motorisierten Individualverkehr, das Auto deutsch gesehen, oder? Und ich glaube, wir meinen es, wenn wir vom Verkehr und einer schlechten Lebensqualität reden, in jedem Bereich, oder beeinflussend negativ. Und ich glaube, das muss man schon klar benennen. Und ich glaube, gerade dort, wenn wir jetzt nochmal zurückdrehen zu 1997, dann muss man wirklich konkret in dem Bereich Massnahmen setzen.
Und die Massnahmen tun aber wahrscheinlich weh, oder? Gerade wenn es um den Autoverkehr geht. Was sind so die Rückmeldungen, Luis Hilti, da in dem Bereich? Oder was nennen Sie dort wahr? Also es gibt sehr viel, also ich stehe fest, vielleicht das noch einzuwerfen als Bürger und als fleissiger ÖV-Nutzer auch, dass es wahnsinnig viele gute Absichten gibt. Ja, man muss ausbauen, man sollte. Ja. Aber dann passiert auf individueller Ebene herzlich wenig.
Wir haben relativ viele Veranstaltungen zum Thema Mobilität, gell? Noch vor der S-Abstimmung zur Bahn, dann auch zum Verkehr im Allgemeinen, gerade zurück, haben wir eine spannende Veranstaltung diesbezüglich gehabt, wo wir auch, ich glaube, Tempo 30 gehabt, oder? Das ist ein Thema gewesen. Tempo 30 ist zu einer Zeit gerade aktuell diskutiert worden, oder Einbahnstraße, oder was gibt es für alternative Verkehrssysteme. Und wir haben, um das Ganze ein bisschen aufwählen, einfach mal geschaut, was machen andere Länder, was machen andere Städte, und wäre das denkbar bei uns? In jedem spezifischen Fall haben wir uns auf Kopenhagen fokussiert und einfach mal geschaut, wie hat die Stadt es geschafft, einen nachhaltigen Verkehr herzustellen. Und es ist noch spannend, weil es ist nicht so, dass die Kopenhagener in den 50er-Jahren, 60er-Jahren gewünscht hätten, dass man jetzt auf Velo umsteigt, dass man Fußgängerzonen schafft, dass man eher nicht was von ihm macht. Es ist sogar das ganz Gegenteil der Fall gewesen. Es ist ein Autoland gewesen, wie es ein Lehrtestar heute ist, wo man hat wahrscheinlich fast einen Unterarm einer anderen Person pro Auto, das irgendwie noch schafft, im Schnitt rumzufahren. Und dort war eine glückliche Zusammenkunft von einer starken Politik, die es will hat, die weit in die Zukunft schauen können, und starker Planer. Er hat die Angelkasse, es ist jetzt heute eine von der Koryphäe in jedem Bereich. Die haben sich zusammengefunden und haben entschlossen, okay, man muss einen Paradigmenwechsel einleiten. Und sie haben angefangen, die Stadt beruhigen und also Fußgängerzonen schaffen, Verkehrswege und so weiter und so fort, hat dazu geführt, dass 40 Jahre später Kopenhagen ist eine der lebenswertesten Städte der Welt. Jetzt klopfen sich alle Kopenhagener auf die Schulter und sagen, ich und mein Velo, ein Herz und eine Seele. Kurz darauf, wo sie das eingeleitet haben, also der Bürgermeister hat Todesdrohungen bekommen. Es ist kein einfacher Prozess gewesen, es ist nicht etwas, was von selbst passiert. Man muss relativ weitsichtig sein, man muss mutig sein und es muss eine gute Konstellation geben. Von verschiedenen Akteuren. Man würde nie alle am Anfang ins Boot haben und man kann nie warten, bis die ganze Bevölkerung sieht, also jetzt steige ich aufs Velo um, das Auto berühre ich um und jetzt kann er bitte loslegen. Also es braucht eine gewisse Weitsichtigkeit und bei unseren Diskussionen hat es eine Spannungsfelder natürlich gegeben. Es hat Leute gehabt, die gesagt haben, schau, ich will mit dem Auto mit 50 durchs Dorf fahren können, egal wo. Und dann gibt es andere, die halt zum Beispiel Kinder haben, die sagen, schau, es ist eine Gefahr für mein Kind. Und diese Spannungen haben sie nicht auflösen können in der Diskussion. Es ist zu tief in den Kopf drin, dass man aus der eigenen Perspektive herausdenkt und nicht das Gesamtsystem. Und es ist etwas, was halt ein langer, schwieriger Prozess ist und da braucht es viele Leute, die Akzent setzen und auf einmal sagen, schau, dort geht es raus und wir machen es aus den und den Gründen. Und es ist langfristig etwas, wo man kann es sich von anderen ablagen, aber es ist ein Mehrwert für alle. Und ich habe das Gefühl, bei uns ist immer noch so ein bisschen, jemand schlägt etwas vor, gibt es eine Abwehrreaktion und dann ist wieder mal fertig. Und dann lassen wir es bei Tempo 50 Kinder hin oder her. Darum,
ja. Wir haben jetzt sehr intensiv über das Thema Verkehr gesprochen. Also Verkehr hat offensichtlich sehr viel, also Mobilität oder die negative Mobilität über zu viele Autos, wie es der Johannes Hasser vorher schon zusammen gefasst hat, wie das die Lebensqualität negativ beeinflusst. Aber Lebensqualität ist ja nicht nur Verkehr, da gibt es ja noch viele andere Aspekte. Also der Badesee ist ein Stichwort, wenn wir jetzt gerade im Campolin-Bender liefern als Freizeitangebot, aber dann ist natürlich auch die Versorgung in einem Dorf oder generell in jedem urbanen oder ländlichen Gebiet natürlich wichtig. Das sind Alterswohnungen, Kitas, Schulen. Ist das etwas, wo die Gemeinde stark beeinflussen kommt? Wir haben im Vorgespräch, Thomas Lorenz, haben Sie erwähnt, Sie haben das Gefühl, dass die Gemeinde sich ein bisschen zurücknehmen da aus der Verantwortung. Kannst du das mal ein bisschen ausführen?
Nein, jetzt ein bisschen anders formulieren. Es gibt wie so eine über lange Jahre beobachtete schleichende Verlagerung von Aufgaben, die Gemeinden involviert sind, hin zum Land. Auch in dem kleinen Land zentralisieren wir je länger je mehr Aufgaben. Zum Beispiel, das beste Beispiel für mich ist zum Beispiel die Altersbetreuung, die Alterspflege. Oder? Bis vor 12, 13 Jahren haben die Gemeinden die Organisation geführt, die unsere Altersheime betreut haben. Außer Balzers. Balzers ist immer ein bisschen ein Spezialfall. Das ist ein Spezialfall. Und dann ist man hergegangen und hat aus dieser Organisation, die von der Gemeinde geführt worden sind, operativ und strategisch, ein öffentliches Unternehmen vom Land gemacht. Der Anlass dort, zumal ich gesehen, ist einfach nicht gut gelaufen gewesen. Es hat einige Fehler gegeben, auf dieser Ebene. Man denkt, ah, das kann Gemeinde zu wenig gut. Macht man ein Landesinstitut daraus. Ich bezweifle sehr, dass Gemeinden das nicht machen, weil Gemeinden beweisen an diversen Stellen, dass sie sehr, sehr wohl in der Lage sind, strategisch operative Organisationen zu leiten. Das heisst, ganz in anderen Bereichen natürlich, also im Abwasserbereich oder in der Wasserversorgung im Unterland. Das sind grosse und wichtige Organisationen, die das gehen. Und ich bin einfach der Meinung, wenn es Gestaltungsraum geben soll für die Gemeinden, wo Lebensqualität eben beeinflussen, dann sollte es ein bisschen mehr sein als die Infrastruktur, als der Verkehr, als Freizeitanlagen. Und ich habe so ein bisschen Befürchtung und Angst, dass es je länger, je mehr sich auf das konzentriert. Also sprich, Gefahren und Gemeinden heute, um das ganz kurz zu erwähnen, in der LAK, in der Alterspflegeorganisation, die noch in einem Gremium, Strategierat heißt das, sind sie noch irgendwo vertreten, aber wir überzeugen, dass es einen relativ kleinen steuernden Einfluss hat. Oder, im ganzen Thema. Etwas anderes ist, dass jetzt die Familienhilfe, wo die Gemeinden bis jetzt ein Stück weit nachher am Fuss drin haben, zentralisiert werden soll. Ich will nicht, dass der Herr ganz sagen, dass die Einzelmaßnahmen per se so nicht Sinn machen, zum Teil, oder? Aber insgesamt gesehen, verändert das einfach die Aufgabenlandschaft von der Gemeinde. Und wir von Zukunft.li sind ein sehr starker Befürworter von hoher Gemeindeautonomie, aber sie muss dann auch mit Inhalt gefüllt sein. Und was ein bisschen mehr ist als Gemeindestrasse, Verwaltungsgebäude, Badesee, wenn ich es jetzt überspitzt sagen darf.
Ja, gewisse Punkte sehe ich ähnlich, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn man es gerade von einem LAK reden, wir reden wirklich von einem sehr erfolgreichen Beispiel, sehr erfolgreichen Firma, die einen super Job macht. Wir sind ja eingebunden über einen Strategierat im Zusammenhang. Was man aber auch finde, auch nicht vergessen darf, ist die Komplexität der heutigen Welt ist einfach riesig. Oder? Jetzt gerade auch die Beführung von einem Altersheim, vom Pflegeheim, die ist jetzt einfach nicht so einfach. Und wenn das jede Gemeinde komplett für sich alleine machen müsste, dann ist auch die Frage mit Qualität und mit Teuerung und natürlich gleich haben wir da und auch mit der Staatsquote im Endeffekt. Also es macht in einem kleinen Land, denke ich, schon mit 39'000 Einwohnern schon Sinn, gewisse Strukturen haben, wo man gemeinsam hat. Und ein weiterer Aspekt, was ohne unter Umständen könnte zum Teil im Vorteil sein, weil Sozialhilfe ist auch ein Beispiel, wo beim Land ist, Dort habe ich das beim Land, das bedeutet, dass alle gleich behandelt werden. Das heisst nicht, weil jetzt der Schaner mehr Geld hat, zahlt er vielleicht eine bessere Sozialhilfe als der in einer anderen Gemeinde, sage ich jetzt einfach das Beispiel. Und es hat auch eine Chance, nämlich es hat eine zweite Ebene. Also wenn jetzt etwas auf der ersten Ebene im Land nicht funktioniert, dann gibt es noch eine zweite. Wir haben das in Corona gesehen, beispielsweise mit der wirtschaftlichen Unterstützung bei Unternehmen, wo den Gemeinden eingesprungen sind oder so natürlich auch gewisse Sachen, die abfedern können und ihre Rolle wahrnehmen. Aber allgemein denke ich, ist es wichtig, dass wir vielleicht dort mal eine Auslegeordnung machen, eine saubere. Und ich sehe vor allem natürlich die grossen Sozialwerke. Dort ist die Verantwortung auf der Landesebene. Oder? Und Gemeinden sind immer dazwischen drin. Wenn man sich sich ein Kreismodell überlegt, dann habe ich einen inneren Kreis, wenn es um Lebensqualität geht. Es ist nämlich mein persönliches Handeln, meine persönliche Einstellung. Es gibt vielleicht einen äußeren, das ist meine Partnerschaft, mein nächstes Umfeld. Und dann kann Gemeinden mit dem Umfeld um die Gemeinde herum, mit eben sozialen Möglichkeiten, mit Integrationen, wo man mit anderen Leuten haben kann. Und darüber ist dann das Land, oder? Was es grösser macht, wo wir runterkommen, beeinflussen in einem kleinen Land. Und ich finde es so wichtig und es ist auch eine Chance für unser Land, gerade wenn es um Lebensqualität geht. Und darüber hätten wir aber noch die Welt, oder? Wo wir vielfach leider nicht beeinflussen können und wo unsere Lebensqualität auch beeinflusst.
Vielleicht einfach, dass ich recht verstanden werde, bin natürlich der Letzte, der sieht, jede Gemeinde ihres Altersheim, natürlich nicht. Aber die Gemeinden als Ganzes, als Gemeinschaft, finde ich, man sollten darauf achten, dass der Prozess einfach nicht so weitergeht. Weil irgendwann einmal muss man dann einfach unsere Strukturen in Frage stellen. Ich sage so ganz gemein, überspitzt gesehen, wenn es dann nur noch um die Strassen und nur noch um Verwaltungsgebäude geht, dann sind auch wir von Zukunft.li, wo sehr wohl die heutige Gemeinschaftslandschaft befürworten, aber eben mit relevanten Aufgaben, sind wir dann auch dabei und sagen, okay, dann müssen wir über Fusionen, dann müssen wir über Zusammenlegung reden, weil dann haben wir gerne um eine Situation, wo die Bürgernähe, wo ja Gemeinde, wo ja ein Asset ist von der Gemeinde, wo spielen kann, aber wenn ich die Aufgaben nur habe, wo Bürgernähe relevant sein kann, dann brauche ich auch nur die 11 Gebilde, wie sie heute anstehen. Und um den Prozess möchte ich einfach warnen, dass man auf der Gemeinde-Seite viel stärker darauf achtet, dass die Zentralisierung nicht so weiterschreitet.
Luis Hilde? Also ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert, gerade wenn man es jetzt in Bezug auf Raumplanung anschaut. Beispielsweise hat man ja eigentlich Zentralisierung mal relativ stark verhindert, wo man das Raumplanungsgesetz diskutiert hat. Und dort ist es eigentlich um eine nachhaltige Raumentwicklung gegangen. Es wäre eine stärkere Verlagerung zum Land gewesen. Der Vorgänger von Johannes hat sich noch vehement dagegen gewehrt. Er hat gesehen, es gibt dann zu viel von Raumplanung und die Gemeindeautonomie kann das besser regeln. Ich bezweifle, dass die letzten 20 Jahre es bestätigen. Und auch wenn man es längerfristig anschaut, die ganzen Einzonierungen, die zum Teil in der Gemeinde stattgefunden haben, sind jetzt nicht immer alle erklärbar mit einer sinnvollen Raumentwicklung, sondern vielleicht auch mit Partikularinteressen, weder eben an einer Nähe von Bürger zur Politik, wo es nicht gut ist, wo vielleicht die falschen Leute im Gemeinderat hocken oder wie auch immer es standen ist. Wir wissen alle, wir haben viel zu viel einzoniert. Also es kann auch hinausgehen. Ich würde das nicht romantisieren. Gleichzeitig ist natürlich wahr, dass wenn es eine starke Gemeinde gibt, wo weiß, wohin das sie will und dort die richtigen Ziele hat, ist es ein viel schlagkräftigeres Instrument oder Gefäß, weil es eine Gemeinschaft ist. Während das Land Liechtenstein nicht in dem Sinne so eine starke Gemeinschaft ist wie ein Dorf. Aber ich würde jetzt ein bisschen vorsichtig anschauen. Vor dem Hintergrund von Raumentwicklung glaube ich, dass die mangelnde Zentralisierung vor 20 Jahren nicht nur positive Effekte gehabt, sondern im Gegenteil eigentlich ein Grund dafür ist, wieso dass die nachhaltige Raumentwicklung sehr langsam in Schwung gekommen ist. Und jetzt kommt es, also andererseits gibt es natürlich die Verlagerung zum Land jetzt, und ich habe trotzdem mehr stark gefunden. Und jetzt gibt es, seit vielleicht 5 Jahren oder so, gibt es einen starken Schwung auf Gemeindesebene, wo verschiedene Gemeinden eigentlich das probieren umzusetzen, wo man vielleicht vor 20 Jahren schon mal auf Landesebene angedenkt hat. Und das ist natürlich fantastisch. Eigentlich sind jetzt Gemeinden im Lied momentan.
Bin ich sehr dabei. Und was ich sehe, dann mache ich auch nicht allgemeingültig über alle Aufgabengebiete Gemeinde. Es gibt sehr natürlich sinnvollerweise zum Beispiel Sozialwerk und so weiter Aufgaben, die auf Gemeinde bisher nicht verloren haben.
Ja, und wenn ich vorher erwähnt habe, Gemeinden sind für mich jetzt dazwischen drin, sind immer Ansprechpartner, sie sind sehr bürgernah. Ich glaube, es ist wirklich so, das erfahre ich auch immer wieder. Und ich glaube, gerade jetzt im Bereich vom sozialen Zusammenhalt haben wir eine wesentliche Funktion, nämlich beispielsweise durch die Förderung vom Vereinsleben, wo die Gemeinden sehr stark fördern, indem nicht nur mit Raum, sondern auch unterstützend, sei das zum Beispiel mit der Jahresplanung über die Vereine übrig, dass nicht alle gleichzeitig etwas haben. Das ist etwas sehr Wichtiges, weil es wieder Gefäß schafft für eine soziale Integration und eine Partizipation. Und da nur zwei Beispiele, wie so ein Mittwochstreffen, wo wir ins Leben gerufen haben, oder? Wo es uns nicht darum geht,
dass... Vielleicht für die, die nicht von Grand Prix behindert sind, was ist der Mittwochstreff?
Der Mittwochstreff ist unkompliziert über den ganzen Sommer, am Mittwochabend ein musikalisches Programm, wo man einfach gucken kann, man kann etwas trinken dort im Bistro, man muss nicht, man kann etwas essen, man muss nicht. Und so natürlich in Austausch gucken kann und Gemeinschaft erleben und gerade so fürs Dorfleben, es ist spannend, wenn ich da hingehe, dann kennst du jetzt fast alles, oder? Und das ist jetzt so nicht so, wenn man in grosse Bühne geht, ist vielfach, ja, dass man Gäste von weiter her hat oder wo man vielleicht auch nicht kennt. Und so ist es so wieder eine Anlage von uns. Aber es ist ein wichtiges Gefäß, um sich wieder zu treffen. Und genau das gleiche ist oft zum Beispiel für unser Outdoor-Training, wo wir am Samstag jetzt initiiert haben, wo wir kostenlos vorbeigehen, keine grossen Bühne, und einfach an einem Training teilnehmen. Das sind einfach so Sachen, wo die Bevölkerung zusammenbringt. Und das sind Initiativen von der Gemeinde. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Aufgabe von der Gemeinde. Und auch der Einbezug von der Bevölkerung im Zusammenhang, wie wir es vorher schon kurz angesprochen haben, im Kompass 2032. Denn ich glaube, wenn wir täten wegen der Lebensqualität mit jedem Einzelnen reden, ich glaube, dann wären wir morgen füllen Traum. Wir täten noch nicht zu einem einzelnen Schluss kommen. Wenn man aber fragt, was kann man verbessern, was könnte anders sein, dann kommt man zu konkreten Handlungsmöglichkeiten, wo wir eben auch nachher natürlich am Arbeiten sind für die Bevölkerung. Und vielleicht noch zwei Sachen, wo ich denke, wo Gemeinden wirklich stark dran sind und positiv, ist der Bereich Jugend, mit der offenen Jugendarbeit, wo Gemeinden sich aber auch vernetzt natürlich über Gemeindegrenzen hinweg, die Synergien nutzen, aber eigentlich örtlich betreffend Jugendliche in die Verantwortung gehen und schauen, dass es dort entsprechendes Programm hat, dass entsprechende Möglichkeiten, das geht von früher Förderung angefangen, von Spielgruppen und so weiter, wo wirklich örtlich passiert. Und das Zweite wäre noch im Bereich Alter, Senioren, wo ja ganz andere Ansprüche wieder haben, Lebensqualität für einen Senior ist ganz etwas anderes, als für einen Jugendlichen. Und dort haben wir jetzt auch angesetzt, indem wir eine Seniorenkoordinationsstelle geschaffen haben mit der Gemeinde Schellenberg und Ruckel zusammen, wo wir wirklich dort den Fokus drauf setzen.
Ein wunderbares Beispiel mit der Jugendarbeit, oder? Wo sich jetzt die Gemeinde zusammentun und sich deren Aufgabe annehmen. Ich hoffe einfach nicht, dass man in 5 Jahren eine öffentliche Institution hat für die Jugendarbeit, die beim Land angesiedelt ist. Aber das ist das, was ich meine, oder? Dass Gemeinden probieren, die Bürger nachher Aufgaben. Nochmal, nicht jede Einzelgemeinde für sich, aber in der Hauptverantwortung bei sich zu haben, die Themen, die Lebensqualität in der Gemeinde bedeuten, dort sich nicht einfach so stark zurücknehmen, wie es in den letzten Jahren, 20 Jahren passiert ist. Wenn ich die Aufgaben von einem Vorsteher vor 30 Jahren vergleiche mit den Aufgaben von heute, dann sind das Welten fast, oder? Nochmal, ich sage nicht, dass jede Aufgabenverlagerung per se nicht Sinn gemacht hat. Aber irgendwo muss man Obacht geben, dass wir die Gemeinde als Gemeinde erhalten. Und das geht in meinen Augen eben auch mit den Bürgern nach einer Aufgabe. Das haben wir wiederholt und hat das nochmal betonen.
Ich möchte langsam zum Abschluss kommen. Luis Hilti nochmal schnell fragen. Also wir haben viel jetzt über Verkehr gesprochen. Wir haben über Raumplanung gesprochen. Wir haben über Angebote für die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in der Gemeinde oder generell auch im Land geredet. Vielleicht zusammenfassen nochmal, was sind so die Kernaussagen, die Sie jetzt aus den verschiedenen Gesprächen in den Gemeinden mitgenommen haben? Also gibt es da so 3, 4, 5 Themen, wo man sagt, jawohl, das ist etwas, was immer wieder vorkommt? Außer jetzt das, was wir natürlich jetzt sehr intensiv besprochen haben.
Also ich glaube, es gibt etwas, wo immer wieder raussteigt, ist eine gewisse Befindlichkeit, dass der Teppich unter den Füßen wegzuhauen, wird in Bezug auf die Identität vom Land doch auf die Geschwindigkeit von Umwälzung. Man sieht das im Zentrum von Schaar oder von Verdrotz, wo sich viele nur mal daheim fühlen, wo mal dort gewohnt haben vielleicht. Andere finden das großartig, aber es gibt wieder so etwas, wo in einer Geschwindigkeit wegkommt, wo viel nicht schnell ist. Und mit dem kommt halt auch eine Gemeinschaft weg und eine Identität. Es ist nicht nur eine visuelle Identität, sondern auch eine Dorfidentität. Ist das etwas, wo jetzt im Zusammenhang mit Lebensqualität ein starker Faktor ist, der lange unterschätzt worden ist, glaube ich. Man hat auf der Idee von Fortschritt, neu ist besser, grösser ist besser, moderner ist besser, auf ihre Wälder geritten und hat nicht gesagt, was man alles überschwemmt dabei und was man alles wegschwemmt dabei. Und darum ist es jetzt etwas, wo immer wieder vorkommt, dass man dort einfach hoffentlicher damit umgeht. Das heisst nicht, dass man jetzt, ab jetzt noch in alten Bauernhäusern wohnen sollte, in denen ein paar was noch hat, sondern dass man einfach eine Befindlichkeit ernst nimmt. Ich würde sagen, das ist auch ein grosses Thema, das wir noch nicht diskutiert haben, wo irgendwie nicht weg, also wo immer wieder kommt in allen Kontexten.
Das muss ein Thema für einen weiteren Podcast werden, wenn wir über das Thema Befindlichkeit sprechen, etwas, das sehr schlecht greifbar ist wahrscheinlich. Auf der anderen Seite ganz konkret Nachhaltigkeitsindikatoren. Also wir haben uns in dem Bereich, den haben wir uns bewegt. Also wir haben einen hohen Lebensstandard, der Wirtschaftswachstum hat uns da dazu verholfen, auch zu einer hohen Lebensqualität, auch wenn wir jetzt auf hohem, vergleichsweise hohem Niveau jammern, wahrscheinlich da im Liechtenstein. Aber das Wachstum hat seinen Preis, aber der kommt dann der Teppich unter den Füßen weg, man kommt mit der Geschwindigkeit nicht zu Gang. Mit dem möchte ich die Diskussion für heute schliessen. Sagt am Vorsteher Johannes Hassler von Campli Wendra vielen Dank, am Luis Hilti vom Verein Elf und am Thomas Lorenz von Stiftung Zukunft.li. Ich sage im Namen von Stiftung Zukunft.li allen vielen Dank fürs Mitmachen hier am Tisch und allen, die zugelassen haben, danke fürs Zulassen. Wer sich mit dem Trilemma zwischen Wachstum, Umwelt und Lebensqualität auseinandersetzen möchte, der oder die kann das mit der Lektüre von der Studie Wirtschaftswachstum, Trilemma zwischen Wachstum, Umwelt und Lebensqualität tun. Die Studie die kann man auf der Webseite von Stiftung anladen, stiftungzukunft.li. Auf der Webseite gibt es noch weitere Podcasts rund um das Trilemma, rund um Wirtschaftswachstum und natürlich auch die ganzen Publikationen, wo die Stiftung zu anderen Themen publiziert hat. Und es gibt auch die Podcasts auf der Webseite von stiftungzukunft.li. Wer immer auf dem Laufenden bleiben möchte über die Arbeit von der Stiftung, der kann das, indem er der Stiftung auf LinkedIn oder auf Instagram folgt. Am besten einfach so mit Stiftung Zukunft und dann findet er das Richtige schon. Ich sage noch einmal Dankeschön fürs Zuhören. Adieu für heute. Mein Name ist Sigvald Wohlwend.